SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören das SWR 2 Journal am Mittag. Mit seinen Konstruktionen hat er weltweit für Aufsehen gesorgt. Aber auch in Baden-Württemberg tragen viele Bauwerke seine Handschrift. Es geht um Werner Sobeck, Ingenieur, Professor und Gründer des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren an der Universität Stuttgart, der kürzlich 70 Jahre alt geworden ist. Ihm zu Ehren richtet die Universität heute ein Fachsymposium aus und eröffnet die Ausstellung Adaptive Architektur. Und mit dabei sein werden unter anderem sein Kollege, der Architekt Christoph Ingenhofen. Guten Tag, Herr Sobeck.
Guten Tag, Herr Burmeister.
Herr Sobeck, Sie selbst werden heute auch am Pult stehen und eine Abschiedsvorlesung halten mit dem Titel Die Randbedingungen des Zukünftigen. Worauf müssen wir uns da einstellen?
Das sind unterschiedliche Szenarien, die jetzt im Bereich der Architektur beispielsweise berücksichtigen, was wir denn im weltweiten Maßstab betrachten müssen, also ein Bevölkerungszuwachs. Und für diese Menschen müssen wir ja auch Heimat bauen. Das ist ja die Arbeit der Architekten und Ingenieure. Wir müssen Ver- und Entsorgungssysteme bauen, Infrastrukturen bauen. Es steht aber auch an für die 6,6 Milliarden Menschen der dritten Welt, einen Nachholbedarf zu befriedigen und die dabei erforderlichen Baustoffmengen, die dazu erforderliche Energie und die dabei entstehenden Emissionen haben eine Dimension, die für unser Klima schon sehr kritisch ist. Und wir müssen jetzt einfach Technologien entwickeln, wie wir auf der einen Seite diese Menschen mit einer gebauten Heimat versorgen können, aber dazu müssen wir anders bauen, als wir es bisher machen. Und das wird eine Revolution im Bauwesen erzwingen.
Eine Revolution, sagen Sie, aus Baustoffmangel vielleicht auch. Man hört es aller Orten, es fehlt zum Beispiel Sand. Wann ist Ihnen das zum ersten Mal klar geworden, dass zum Beispiel zu wenig Sand auf der Welt ist, um diesen Hunger an Beton sättigen zu können? Seit wann ist das klar, dass es nicht mehr so weitergeht?
Mir wurde das klar ungefähr 1987, 88. Und damals gab es noch kein Internet. Und als ich den Verdacht geschöpft habe und dann begann zu recherchieren, waren präzise Informationen sehr, sehr schwer erhältlich. Aber ich hatte dann 1992 mir einen Überblick verschafft, der es mir erlaubte, und damals war ich frisch Professor geworden in Hannover, die ersten Vorlesungen, ich denke weltweit, über recyclinggerechte Architektur zu halten. Und da ging es eben darum, wie viele Baustoffe verbraucht man beim Bauen, wie viel Abfall entsteht dabei, Produktionsabfälle, Baustellenabfälle. Und was macht man eigentlich mit den Abfällen, die entstehen, wenn man ein Haus umbaut oder rückbaut? Und diese Dimensionen habe ich damals ausgelotet und die waren so erschreckend groß, dass ich auf die Fahne geschrieben habe, wir müssen das Bauwesen drehen in ein recyclinggerechtes Bauen.
Jetzt dann die naive Frage, was wurde denn mit den Bauabfällen bisher so gemacht eigentlich?
Zu den damaligen Zeitpunkten habe ich viele Geschichten gehört, als ich so die Geschäftsführer unterschiedlicher Verbände gefragt habe. Der eine hat gesagt, sie recyceln zu 60% ihren Baustoff. Und auf scharfes Nachfragen hörte ich dann, das wird eingelagert in ehemalige Kohlegruben im Ruhrgebiet. Das kann man natürlich schlecht als recyceln bezeichnen, aber so war die Terminologie verstanden. Andere haben 100% recycelt und auf Nachfrage war das dann thermisches Recyceln, also Verbrennen. Und ich habe dann durch diese Vorlesung 1992 versucht, Begrifflichkeiten einzuführen, die jeder versteht und die einen Standard darstellen. Wir sind da relativ weit gekommen. Heute, nahezu 30 Jahre nach diesen ersten Vorlesungen, die ich gehalten habe, mit dem wissenschaftlichen Fundament für recyclinggerechtes Bauen, ist es in aller Munde. Heute hat man es verstanden. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh. Das ist doch ein schönes Ergebnis.
Vor allem, dass Sie das auch noch erleben, dass Sie vom Vorreiter zum Mainstream werden. Die Liste Ihrer herausragenden Konstruktionen weltweit, die reicht ja vom Flughafen in Bangkok über das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, den weithin sichtbaren Thyssen-Aufzugsturm in Rottweil bis hin natürlich zu Ihrem eigenen Wohnhaus R128. Das ist ein nachhaltiger Gebäudekubus mit Glasfassade. Was ist denn daran jetzt besonders richtungsweisend, das Nachhaltige?
Das Gebäude R128 erfüllt als erstes Gebäude, ich glaube, sagen zu können, weltweit das von mir aufgestellte Prinzip des Triple Zero, also einer dreifachen Null auf dem technischen Bereich. Das heißt, das Gebäude braucht keine fremde Energie in der Nutzungsphase, sondern es versorgt sich in der Bilanz des Jahres selbst über Photovoltaikzellen. Zweitens, das Gebäude erfüllt die wichtigste Forderung, die wir an die gebaute Umwelt stellen müssen, nämlich es tätigt keine Emissionen in der Nutzungsphase. Damals im Jahr 2000, als ich das Haus gebaut habe, innerhalb von 10 Wochen, war das eine Revolution. Und drittens, das Gebäude ist zu ungefähr 95% recycelbar. Das sieht so nicht aus, aber es ist es und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und dazu braucht man natürlich eine ganz neue Art von Konstruktionstechnik, die man dazu entwickeln musste, weil wenn man Elektroleitungen unter Putz legt, dann tut man sich mit dem Recycling schon ziemlich schwer. Und deshalb gibt es in diesem Haus keine Unterputzleitungen, es gibt auch keine Lichtschalter und vieles, vieles andere mehr musste neu entwickelt werden. Was dazu geführt hat, dass das Gebäude von Fernsehanstalten von Kanada bis China und von Südafrika bis Australien gefilmt und dokumentiert wurde. Es ist wahrscheinlich das am besten dokumentierte Einfamilienhaus der Neuzeit.
Lassen Sie uns noch mal zurück zum Beton kehren. Das Material, ja, das keinen besonders guten Ruf hat. Ich habe es ja erwähnt, Sand ist eigentlich viel zu knapp, um das noch guten Gewissens verbauen zu können. Und der Baustoff ist allgemein sehr energieintensiv, sehr CO2-intensiv. Gibt es da überhaupt eigentlich eine Alternative, die sich für die Menschheit als Ganzes jetzt anbietet? Ist das Holz dann doch am Ende?
Nein. Wir müssen ganz klar sehen, die Menschen verbrauchen heute bereits pro Jahr mehr als 100 Milliarden Tonnen Ressourcen. Die Hälfte davon geht ungefähr auf das Bauwesen. So ganz genau kann man das nicht sagen, weil insbesondere in den Ländern der Dritten Welt wird ja nichts bilanziert in dem Sinn, wer hat wem wie viele Tonnen Kies geliefert. Aber schätzungsweise mit einer Genauigkeit von 10% kann man das sagen, also die Hälfte, mehr als die Hälfte geht in das Bauwesen. Wenn wir alle Wälder dieser Welt optimal bewirtschaften würden, dann bekommen wir da vielleicht schätzungsweise 10 bis 12 Milliarden Tonnen Holz raus. Daraus stellt man aber beispielsweise Zellulosefasern her, man stellt Papier daraus her. 2,3 Milliarden Menschen auf der Welt wärmen ihr tägliches Essen durch Verbrennen von Holz und so weiter und so weiter. Das heißt, für das Bauwesen als solches bleiben vielleicht 5 bis 7 Milliarden Tonnen übrig. Bei einem Bedarf von in toto mehr als 50 Milliarden Tonnen ist es gerade mal ein Siebtel. Und der Verbrauch wird stark steigen, weil wir nach wie vor einen Bevölkerungszuwachs haben werden, zumindest von 8 auf dann 10 Milliarden bis im Jahr 2050. Und was man ja ganz deutlich erkennen kann, auch durch geopolitische Veränderungen, ein viel, viel stärkeres Selbstständigkeitsbewusstsein von Ländern wie Südafrika, Brasilien, Indien und China, Russland, also die BRICS-Staaten beispielsweise. Dort wird sehr, sehr viel gebaut werden, weil dort gibt es einen enormen Nachholbedarf. Man muss sich das mal so vorstellen, in der sogenannten Dritten Welt, das ist ein böses Wort, aber ich verwende das jetzt einfach mal in Anführungszeichen und sage so genannt. Da besitzt ein Mensch so zwischen 70 und 100 Tonnen Baustoffe pro Kopf. In Deutschland sind es ungefähr 450, in der Schweiz sind es über 500. Was macht den Unterschied aus? Nun, der eine hat eben eine 6-spurige Autobahn, er hat eine Universitätsklinik, ein Krankenhaus und hat entsprechende Bildungseinrichtungen für seine Kinder. Der andere hat es nicht. Und wenn wir jetzt sagen, die Menschen der Dritten Welt sollen ihre Fortpflanzungsrate, ihr Bevölkerungswachstum dämpfen, dadurch, dass sie zu mehr Wohlstand kommen, also ähnliche Effekte, wie wir sie in Zentraleuropa beobachten können, dann müssen sie dort Schulen bauen und dann müssen sie Universitäten bauen und dann müssen sie Krankenhäuser bauen und die infrastrukturelle Versorgung, Straßen, Parkplätze, Frischwasser, Abwasserversorgung, das müssen sie alles bauen. Würden sie das tun, auf einen Standard hin, den ein Industrieland der ersten Welt besitzt, dann müssten sie die gesamte existierende gebaute Welt noch 2-mal dazu bauen. Und das wäre emissionsbezogen der Kollaps. Abgesehen davon, dass wir da nicht die entsprechenden Materialien haben und auch nicht die notwendige Energie, um diesen Zement zu brennen, den Stahl zu schmelzen und um die Materialien von A nach B zu fahren, um sie dann dort einzubauen. Das heißt, wir haben vielleicht ein nationales Problem in Deutschland mit Ausbauen von Heizungen etc. etc. Aber das globale Problem insgesamt hat eine ganz andere Dimension. Und das können wir einfach nicht aus dem Blickfeld lassen, weil eine Tonne CO2 irgendwo in Asien emittiert, ist in 4 Wochen später in der gesamten Atmosphäre verteilt. Betrifft also auch uns.
In Venedig ist ja gerade die 18. Architekturbiennale gestartet und auch dort das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenverschwendung natürlich an erster Tagesordnung. Werden Sie sich das anschauen? Sind Sie da nah dran? Und haben Sie auch vielleicht die Hoffnung, dass von so einer Veranstaltung Impulse ausgehen, die die Architekturwelt letztendlich zu einer größeren Nachhaltigkeit bringen werden?
Ich war zur Eröffnung schon in Venedig gewesen. Ich habe mir das auch angeschaut. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wo der Trend hingeht. Es wird ein immer stärkeres Bewusstsein in den Reihen der Fachleute geschaffen. Das ist in den letzten 10 Jahren deutlich ablesbar. Architekten, Ingenieure, aber auch Investoren. Die politische Seite, die das Ganze ja auch steuert, da wird sehr, sehr viel klar. Wo wir noch zu wenig Verständnis haben, ist in der Bevölkerung im Allgemeinen. Dort ist das Ganze eher eine teilweise Information. Das ruft dann aber auch ein ungutes Gefühl heraus, weil die Menschen spüren, dass sie es nicht ganz verstehen, auch weil sie die Informationen nicht in klarer Form in Gänze erhalten können. Und da müssen wir noch viel, viel mehr tun. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Die Leute dürfen nicht darüber reden, was das Maß Bier auf dem Volksfest kostet, sondern die müssen darüber reden, wie wir unsere Umwelt, unsere Mobilität, unsere Emissionen und Energie in den nächsten Generationen so steuern, dass wir die Klimaerwärmung als solche einbremsen können. Weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir zur Mitte des Jahrhunderts weit jenseits von 2 Grad Celsius als Klimaerwärmung. Und das bedeutet nicht nur, dass es wärmer wird, sondern das bedeutet, dass wir massive Ernteeinbrüche haben werden. Das ist ja im Pariser Klimaschutzabkommen als Begründung für das 1,5-Grad-Ziel so verankert. Das weiß ja nun niemand. 1,5 Grad hat wenig damit zu tun, dass gewisse Teile der Welt unter Wasser gesetzt werden oder die Malediven zur Hälfte versinken oder vielleicht auch die Niederlande. Das ist ja dramatisch genug. Aber die eigentliche Begründung für 1,5 heißt to ensure food security. Das heißt, um die Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung sicherzustellen. Und wenn wir schauen, was gerade in den Obstgärten Europas passiert, also in Spanien, in Italien und in Südfrankreich, dann können wir das ja extrapolieren.
An der Stuttgarter Universität halten Sie ja heute Ihre Abschiedsvorlesung. Ist das dann auch ein wirklicher Abschied von Ihrer Arbeit und dem nachhaltigen Gestalten oder machen Sie in irgendeiner Form dann doch weiter?
Ich mache schon weiter. Man kann da ja nicht nachlassen. Und das Wissen, was ich ansammeln konnte in den vergangenen 30 Jahren, ist jetzt eben so, dass viele daran teilhaben wollen. Also ich mache sehr viel pro bono, das heißt also kostenfreie Beratung für die politische Seite. Dann habe ich noch eine Reihe von Doktoranden. Also ich mache das nicht, weil ich nicht loslassen kann, sondern weil die Nachfrage da ist. Und was ich weiß, gebe ich gerne weiter. Deshalb bin ich ja Professor.
Also alle Hände voll zu tun, hat nach wie vor Werner Sobeck, Professor und Gründer des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren. Herr Sobeck, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Burmeister.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.